Hallo ihr lieben Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Bates Calling. Hier podcasten Dörte und Uta für das Social Network Yammer der Lufthansa Group. Und wenn nicht gerade Corona ist, führen wir unsere tiefschürfenden Gespräche natürlich an der Lufthansa Bates Cafeteria. Aber die persönlichen Treffen mussten wir einstellen. Aber das macht nichts. Jetzt treffen wir uns halt virtuell, damit wir bloß keinen Strömungsabriss haben beim theoretischen Weltverbessern. Mal alleine, mal mit Gästen erörtern wir hier die richtig wichtigen Themen und die unwichtigen. So oder so, wir freuen uns, dass auch ihr dabei seid. Habt viel Spaß, eure Dörte und Uta. Hallo liebe Dörte, grüß Gott an diesem Morgen.
Ja, moin moin.
Moin moin, das sagt doch der Hamburger gar nicht, hör mal, der sagt doch nur moin, nur die Touristen sagen moin moin.
Ja, paar so, paar so.
Um mal gleich hier die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu klären, Dörte.
Genau, bevor wir zur Philosophie im Alltag kommen.
Ja, boah, also ich habe mir richtig Gedanken gemacht, wie wir in dieses sehr schwergewichtige Gespräch gehen können mit einem Menschen, der sich ganz andere Gedanken macht den ganzen Tag als wir, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Ich mache mir dann Gedanken, ach, kommt heute Abend Germany's Next Topmodel? Nicht den ganzen Tag, da mache ich mir die Gedanken, aber auch so ganz profane Gedanken mache ich mir. Und der, bevor wir jetzt hier nebulös über irgendjemanden sprechen, wen treffen wir heute, Dörte?
Christoph Quarch, einen wirklich spannenden Philosophen der heutigen Zeit, den vielleicht auch viele schon aus Film und Fernsehen kennen und den du begeistern konntest, mit uns jetzt hier eine Stunde Podcast zu machen.
Naja, ich finde es total toll. Also wir werden das später noch mit im Gespräch mit ihm hoffentlich drauf kommen, dass wir kurz erwähnen, woher ich ihn kenne, aus einem gemeinsamen Lufthansa-Projekt. Und er hat mich unfassbar beeindruckt. Und es war klar, dass der A sehr viel zu sagen hat per se zu unserer ganzen jetzigen lustigen Corona-Situation. Aber eben weil er Philosoph ist. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr beeindruckt war, einen zeitgenössischen Philosophen kennenzulernen. Weil man ja, wenn man das Wort Philosoph hört, immer an Aristoteles und Platon und Descartes oder wie die alle heißen, denkt, ne, und gar nicht glauben kann, dass es sowas auch in neuzeitlich und lebendig kriegt.
Absolut. Also ich kriege das natürlich genauso viel oder wenig mit wie du auch, aber mir war immer klar, ohne geht's nicht. Und deshalb bin ich umso gespannter, was wir heute mit ihm teilen können und welche Gedanken er für uns mit auf den Weg gibt.
Ja, also wir haben ja ein paar sehr, finde ich, diffizile Fragen vorbereitet, aber so wie ich ihn kennengelernt habe, wird er unfassbar gute Antworten darauf finden. Also dann lassen wir uns mal drauf ein.
Genau, mit Leichtigkeit und Begeisterung.
So soll es sein. So, herzlich willkommen bei uns heute bei Bates Calling. Haben wir zu Gast Christoph Quarch. Herzlich willkommen, Christoph Quarch.
Ja, danke schön, Frau Kötting.
Mit bei uns natürlich auch Dörte. Guten Morgen, Dörte.
Guten Morgen, liebe Uta.
Ja, wir freuen uns auf ein Gespräch ganz besonderer Art heute. Christoph Quarch ist Philosoph und wie er selbst auf seiner Website beschreibt, er ist Philosoph aus Leidenschaft. Er ist Platon-Fan. Ich erzähle noch ein kleines bisschen über Sie, bevor wir Sie dann selbst zu Wort kommen lassen, damit wir auch nichts vergessen. Christoph Quarch ist Bestseller-Autor, er ist Redner, er ist bei der Zeit Reiseleiter und Veranstalter von Zeitreisen. Er ist Sinnstifter und Denkbegleiter für Unternehmen und er greift dabei zurück auf die großen Werke der abendländischen Philosophie, um diese in eine zeitgemäße Lebenskunst und Weltdeutung zu übersetzen. Und seine Philosophie kreist um die Frage erfüllten Menschseins im 21. Jahrhundert. Und an dieser Stelle sei mir schon mal eine persönliche Anmerkung erlaubt, denn ich finde es ja wirklich total irre, dass die Mehrheit der Menschen gefühlt zumindest genau das nicht in den Mittelpunkt ihres Wirkens und Handelns stellt, sondern alle in einem Hamsterrad laufen und ohne jemals die Frage zu stellen, ne, ob ihr Menschsein eigentlich die Erfüllung erfährt, für die wir hier eigentlich auf diesem Planeten sind. Also wunderbar, zurück zu Christoph Quarch. Die konkreten Fragen, die er sich stellt, sind, Was bedeutet es, in vollem Sinne lebendig zu sein? Worin liegt im digitalen Zeitalter die unveräußerliche Würde des Menschen? Und welches Denken brauchen wir, um den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen zu sein? Auch ein Thema, da müssten wir Sie nochmal separat einladen, Herr Quaich, was uns ja auch extrem betrifft als Lufthansa. Und seine Antworten daraus ergeben sich für ihn aus dem Umstand, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. Unser Selbst formt sich im Gespräch mit dem anderen. Ganz wunderbar. Ja, Christoph Quaich, haben wir das jetzt erstmal so allumfassend wiedergegeben oder fehlt Ihnen da etwas?
Nein, ich glaube, im Großen und Ganzen haben Sie schon die richtigen Punkte wiedergegeben bei dem, was Sie gerade gesagt haben. Natürlich die Frage, Horizonte, mit denen sich Philosophen beschäftigen, verändern sich auch fortwährend. Und vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in der Welt und in unserem Land, also ich spiele dann auf die Covid-Krise, haben sich natürlich auch nochmal ganz andere Fragen in den Fokus des Philosophen gedrängt. Zum Beispiel die Frage, wie wir eigentlich auch unsere politische Kultur in Deutschland und in Europa in den nächsten Jahren weiterentwickeln wollen, was wir da auch aus dieser Covid-Pandemie aus der Krise lernen können, auch für die Ökonomie. Also diese Krise hat eigentlich nochmal sehr viele neue Fragen aufgeworfen, aber so oder so, es geht eigentlich immer ums Ganze, es geht ums Grundsätzliche. Und wir Philosophen sind so gesehen die Experten fürs Allgemeine, wie ich immer ganz gerne sage. Und passend zur Lufthansa, ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir immer eine sehr hohe Flughöhe wählen, also keine Ahnung, 12.000 Fuß oder sowas, um von dort aus auf die Welt zu blicken, einen Überblick zu bekommen. Dann schaut dann vielleicht nicht so genau in die Details, aber es ist uns vielleicht möglich, auch die größeren Zusammenhänge in Augenschein zu nehmen. Und das scheint mir etwas, was in unserer gegenwärtigen Welt gerade ganz dringend not tut.
Auf jeden Fall. Und darüber wollen wir auch heute natürlich mit Ihnen sprechen, speziell natürlich über die Situation, in der wir uns gerade befinden. Ich möchte noch kurz erwähnen, bevor wir ganz konkret einsteigen, dass wir uns kennen, Christoph Quaich, zusammen mit Jan Theunen haben wir uns der Kommunikation und den Haltungsrichtlinien sozusagen im Zusammenhang mit den Horn Circle Membern gewidmet. Und das war eine große Freude, hier mit Ihnen in Ihre Gedankenwelt und in Ihre Vogelperspektive zu tauchen. Und das war ganz toll. Wir haben das ja auch Bird's Wisdom genannt, dieses ganze Konzept. Also weil Sie da so wunderschöne Parallelen gezogen haben zu unserer Welt, unserer Verbundenheit mit den Vögeln, unserer gemeinsamen Liebe fürs Fliegen und haben uns eben darüber unseren besten Kunden genähert in unserer Haltung und unseren Handlungsweisen. Das war ganz toll, das hat mich sehr bewegt im Herzen und das hat auch alle bewegt, die damit zu tun haben durften.
Ja, ich denke auch gerne daran zurück. War ein schönes Projekt, was wir da zusammen angefangen haben.
Auf jeden Fall, ganz schön. So, und heute sprechen wir also gerne mit Ihnen mal tatsächlich, wir kommen ja eigentlich nicht dran vorbei, über die Corona-Krise auch und weil wir natürlich auch als Airlines der Lufthansa Group extrem davon betroffen sind. Und wir haben, seitdem Dörte und ich unseren Podcast gestartet haben, wir sind im Grunde mit der Frage, Dörte, kannst du dich erinnern, in den Podcast gestartet, was bedeutet eigentlich Freiheit? Ne? Weil das uns gerade an den Anfängen dann mit den ganzen Beschränkungen, die wir da erfahren haben durch Corona, hat uns das sehr umgetrieben und weil uns da gefühlt einfach so viel Freiheit genommen wurde und weil es ja irgendwie für uns Menschen doch ein natürliches Bedürfnis ist, frei zu sein und zumindest ja in Deutschland ein Grundrecht ist und deswegen würden wir da gerne mit Ihnen sprechen. Ja, Dörte, magst du mal übernehmen jetzt an der Stelle?
Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf, Herr Quaich. Ihre Ausführungen haben mich auch in der Öffentlichkeit immer sehr beeindruckt. Insofern eine echte Ehre, Sie jetzt hier auf dem Podcast zu haben. Und Sie haben es eben schon gesagt, also der erste Punkt, den ich ganz neugierig wissen möchte, ist, was unterscheidet denn Ihre Perspektive, wenn Sie von dieser Vogelperspektive reden, ganz konkret von den Politikern und Ökonomen und Fakultäten? Wie muss man sich denn so einen Diskurs überhaupt vorstellen? Denn jeder scheint es ja irgendwie besser zu wissen zurzeit und gibt es da eine gewisse Ruhe und auch so einen gewissen Gesprächsduktus, dass Sie überhaupt zu Wort kommen? Weil ich finde, dafür braucht man dann schon auch ein gewisses Umfeld, um auch ganzheitlich auf das Thema zu schauen.
Ja, die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Es ist in der Tat es ist mein Eindruck, dass zwar auf der einen Seite gerade auch unter dem Vorzeichen der Pandemie der Bedarf nach so etwas wie geistige Orientierung, auch nach Nachdenken, nach dem Beschreiten neuer Wege relativ groß geworden ist. Auf der anderen Seite nehme ich in unserer Gesellschaft gegenwärtig ein sehr um sich greifendes Klima der Angst wahr, in dem Stimmen, die, ich sage mal, ein bisschen auch gegen den allgemeinen Mainstream gerichtet sind oder versuchen, auch mal andere Perspektiven aufzuzeigen, es oft schwer haben, überhaupt Gehör zu finden.
Ja.
So gesehen bin ich tatsächlich etwas in Sorge, dass sich der Diskursraum in unserer Gesellschaft unter der Corona-Pandemie doch beträchtlich verengt hat.
Ja.
Das ist sicherlich zu einem guten Teil auch der teilweise sehr unbesonnenen und teilweise auch dummen Propaganda seitens der sogenannten Querdenkerbewegung geschuldet. Mhm. Es ist aber auf der anderen Seite auch den Mainstream-Medien geschuldet, die einen sehr schnell in die Ecke der Querdenker abdrängen, wenn man unkonventionelle Positionen vertritt.
Ja,
ich kann also nur sagen, in den letzten Monaten ist es wirklich zunehmend schwer geworden, als denkender Mensch und jetzt nicht als Querdenker, sondern einfach nur als denkender Mensch in dieser Gesellschaft gehört zu finden, bei einem gleichzeitig sehr großen Bedarf nach Orientierung, nach Antwort auf Sinnfragen und vor allen Dingen auch nach einer Justierung unserer Werte und unserer Visionen.
Ja, ja. Und sind Sie dann in Kontakt mit der Ethikkommission oder sind Sie individuell dann angefragt, auch von Regierenden oder anderen Wissenschaftlern? Wie muss man sich das vorstellen?
Nein, also das geht an mir tatsächlich vorbei. Sie müssen ja wissen, ich bin ja als freiberuflicher Philosoph unterwegs, gehöre also auch noch ausgerechnet zu der im Augenblick vom Aussterben bedrohten Gattung der freiberuflichen Kulturschaffenden. Mhm. Ich habe zwar die Möglichkeit, über verschiedene Medien auch meine Position in der Welt bekannt zu machen, vor allen Dingen mit dem Südwestfunk, bei dem ich eine regelmäßige Radiokolumne bespiele, in der ich immer wieder auch zu Fragen der Pandemie und dergleichen Stellung beziehe.
Ja.
Aber auch das gehört zu der eigentümlichen Diskurslage in unserem Land. Es gibt da schon so etwas wie bestimmte Zirkel und Netzwerke, die meistenteils unter sich bleiben. Als ein Freiberufler, der etwas am Rande steht, hat man es da nicht leicht, überhaupt reinzukommen.
Ja.
Auf der anderen Seite genieße ich dadurch eben eine Narrenfreiheit, die andere ganz offensichtlich nicht haben. Zumindest scheint es mir offensichtlich zu sein, wenn ich eben wahrnehme, inwieweit man doch da oft auch den Mainstream bedient und eben sich scheut, unkonventionelle Sichtweisen zu vertreten. Also so gesehen hat alles seinen Fluch und Segen. Ich fliege da mit meinem kleinen Propellermaschinchen eher am Rande und schaue von dort auf die Welt und habe nicht unbedingt alle auf dem Schirm. Oder ich könnte es auch sagen, aber dann stimmt die Metapher nicht mehr. Ich fliege eben zuweilen unter dem Radar.
Ab jetzt nicht mehr, Herr Quarch, jetzt sind Sie bei uns im Podcast.
Nein, das kann ja heiter werden.
Naja, wir haben eine kleine Reichweite, aber immerhin. Und wir Lufthanseaten, wir sind ja ein kommunikatives Völkchen. Also wir können die Message durchaus in die Welt tragen, in die internationale Welt. Genau.
Ja.
Aber jetzt dürfen Sie ja mal richtig loslegen hier bei uns. Und also bevor wir dann konkret auf die Fragen rund um das Thema Freiheit kommen, vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner gefragt. Warum ist es denn aus Ihrer Sicht eigentlich tatsächlich ganz besonders wichtig, jetzt mal gesamtgesellschaftliche Diskussionen zu führen und gerade jetzt auch in diesem Diskurs einen Philosophen mit am Tisch sitzen zu haben?
Okay, wie viele Stunden haben wir? Also ich versuche mich kurz zu fassen, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Also sagen wir mal so, also ganz allgemein aus einer relativ abstrakten Betrachtungsweise kann man sagen, es ist, glaube ich, ohne Zweifel der Fall, dass wir uns im Augenblick in einer gesellschaftlichen Krise befinden. Es ist einfach eine Situation entstanden, in der man weiß, man kann irgendwie nicht mehr so weitermachen wie bisher. Man weiß aber auch nicht, wie es in Zukunft werden soll. Einerseits bedingt durch die Pandemie, zum anderen aber eben auch durch den Klimawandel und was wir eben auch auf der Agenda nicht außer Acht lassen sollten. Mehr oder weniger im Schatten der Ereignisse spitzt sich ja gegenwärtig auch weltpolitisch wieder eine neue Konfrontation zu, ein echter Systemstreit zwischen den westlichen Staaten, geführt von den USA unter Joe Biden auf der einen Seite und der Volksrepublik China auf der anderen Seite, die auch sehr unterschiedlich mit dieser Pandemie umgehen. Also da dreut, wie man früher sagte, auch ein größerer globaler Konflikt. Das heißt, wir haben wirklich eine ganze Menge gravierende Herausforderungen.
Mhm.
Eine weitere möchte ich auch noch erwähnen, die jetzt auch vor dem Hintergrund der Pandemie so ein bisschen aus den Augen geraten ist, nämlich der digitale Wandel, vor dem wir alle stehen, der uns ja auch ungeahnte neue technologische Möglichkeiten bietet im Bereich künstlicher Intelligenz, Robotik, aber auch Gentechnologie, Biotechnologie und so weiter. Das heißt, die Menschheit hat sich durch Wissenschaft und Technik auch ungeahnte neue Möglichkeiten geschaffen. Und vor diesem ganzen Hintergrund stellt sich für mich eben dringend die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Wie denken wir uns unser Gemeinwesen? Wie stellen wir uns unser Verhältnis zur belebten Natur vor? Ist das ökonomische Paradigma, in dem wir in den letzten 250 Jahren operiert haben, überhaupt noch zeitgemäß? Ist das im Zeitalter einer drohenden ökologischen Katastrophe überhaupt noch vertretbar? Das heißt, wir stehen eigentlich vor einigen sehr gravierenden, sehr grundsätzlichen Fragen, die jetzt und hier und heute diskutiert werden müssten. Und das ist etwas, was nach meinem Dafürhalten eben in unserer Gesellschaft viel zu wenig Platz findet. Wenn ich mich umschaue, wie auch jetzt die Politik seit anderthalb Jahren mit der Covid-Pandemie umgehe, dann würde ich sagen, Chance zum Neuaufbruch schlicht und ergreifend verspielt. Man hat sich im Prinzip sehr stark daran orientiert, den bestehenden Status quo zu erhalten, anstatt eine visionäre, offensive Politik zu betreiben, die die Menschen mit ins Gespräch nimmt, auch mit in die Verantwortung nimmt für dieses Gemeinwesen, hat man eher obrigkeitsstaatliche Denkweisen zu neuem Leben erweckt. Man arbeitet schon seit Monaten, anders als in anderen europäischen Ländern, mit einer Law-and-Order-Strategie, die ich sehr fragwürdig finde. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, wir haben eigentlich auf so einen Verwaltungsmodus umgeschaltet. Ja, wir sind in Administration gefangen mit einer Überbürokratisierung. Ich sage einfach immer, um nochmal zum Thema Fliegen zu kommen, der Hauptstadtflughafen in Berlin ist offenbar kein Einzelfall, sondern ist ein Symptom für eine allgemeine gesellschaftliche und politische Krise, die wir in Deutschland haben, die sich gerade auch im Blick auf die Impfstrategie nach meinem Dafürhalten negativ auswirkt. Wir ersticken einfach in Verwaltungen, Administration bei vergleichsweise wenig unternehmerischem Denken, visionärem Denken und dergleichen mehr. Und in dieser Gemengelage glaube ich einfach, dass es an der Zeit ist, den Raum der Diskussion, den Raum des Politischen so weit wie möglich zu öffnen. Aber stattdessen erleben wir gerade das Gegenteil.
Ja, ja, sehr spannend.
Ja, gut auf den Punkt gebracht.
Absolut.
Und das ist das große Thema.
Und dafür braucht es eigentlich den Raum, freiheitlich zu denken, anders zu denken und da auch der Anknüpfungspunkt von vorhin, nämlich zu schauen, wie kriegt man das hin, einerseits eben diese Freiheit gut zu nutzen, sich auch dessen wieder bewusst zu sein, dass wir die alle haben, unsere Meinung zu äußern, zu diskutieren und damit auch weiterzukommen, aber gleichzeitig eben sich auch in Solidarität zu üben, ne? Und den Teil wollten wir auch ganz intensiv nochmal ausloten, Uta.
Genau.
Ja, wenn ich da vielleicht gleich reingrätschen darf, weil Sie jetzt diese Stichworte eingespielt haben. Gerade das Stichwort Freiheit, was ja jetzt schon so ein bisschen von uns umkreist wird, scheint mir in der gegenwärtigen politischen Situation ein sehr guter Anknüpfungspunkt zu sein, um eben diese nach meinem Dafürhalten allfähigen gesellschaftlichen Diskurse anzukurbeln und zu inspirieren. Denn was wir ja in den letzten anderthalb Jahren beobachten mussten, ist, dass sich in der Gesellschaft, ich sag mal, die Werteskala entweder verändert hat oder dass, sagen wir mal, die im Hintergrund vielleicht unbewusst bereits auch vor Covid vorhanden gewesene Werteskala stärker in den Vordergrund gedrängt hat, sodass wir sie jetzt vor aller Augen deutlich sehen können. Und diese Werteskala zeigt halt, dass der Wert der Sicherheit den Wert der Freiheit hinter sich gelassen hat, wenn ich das mal so sagen darf. Wir sind mit einer erstaunlichen, wie soll man das sagen, wir sind auf erstaunlich widerstandslose Weise bereit, fundamentale, essentielle Freiheitsrechte, die uns qua Grundrechten zugesichert sind, im Augenblick hintanzustellen, weil offensichtlich der Mehrheit der Menschen in diesem Lande das Thema ihrer persönlichen, individuellen Sicherheit beziehungsweise Gesundheit wichtiger ist als die gesellschaftliche Freiheit. Das ist in Krisensituationen verständlich. Ich kann das auch zu einem guten Teil nachvollziehen, aber wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, dass wir hier eine Tendenz folgen, die früher oder später politische Auswirkungen zeitigen kann, die mich alles andere als optimistisch stimmen.
Also es ist interessant, dass Sie jetzt sagen, oder von einer gesamtgesellschaftlichen Freiheit sprechen, beziehungsweise einem individuellen Sicherheitsdenken. Ich hatte ein bisschen eine andere Perspektive, weil ich gedacht habe, wir müssen die individuelle gefühlte Freiheit, steht für mich so ein bisschen in Opposition zur gesellschaftlichen Solidarität oder dem Solidaritätsempfinden gegenüber der Gesellschaft. Ist das ein Widerspruch oder ja?
Ja, danke für die Frage. Das ist eine schöne Frage, weil sie uns mitten ins Philosophieren hineintreibt. Denn sie zwingt eigentlich dazu, dieses Konzept Freiheit ein bisschen auf den Prüfstein zu stellen. Mhm. Und in der Tat ist Freiheit ein Wort, das wir zwar sehr schnell im Munde führen, das aber eine ganze Menge Komplikationen in sich birgt. Mhm. Ich möchte das gerade an dem deutlich machen, was Sie gerade gesagt haben, Frau Kötting. Wir haben das Freiheitsverständnis, das wir heute gemeinhin vertreten, und das uns prägt, ist ein Freiheitsverständnis, das aus der neuzeitlichen Philosophie herrührt, die sich, sagen wir mal so, zum Beginn des 17. Jahrhunderts herausgeschält hat. Das war eine Zeit, interessanterweise, die auch sehr stark durch Krisen geprägt war. Die Menschen blickten zurück auf den 30-jährigen Krieg, der die wohl bislang gravierendste kulturelle, politische, ökonomische und zivilisatorische Krise Europas darstellte. Ja, ein Drittel der Bevölkerung war durch die kriegerischen Auswirkungen ums Leben gekommen. Hinzu kamen auch noch Pandemien und schwerwiegende Krankheiten und dergleichen. Also Europa befand sich in einer schweren Krise, und in dieser Krisensituation entwickelte sich nun ein neues Menschenbild, ein eher pessimistisches Menschenbild und ein damit zusammenhängendes Weltbild, in dem eben so grundlegende Konzepte wie Freiheit zum Beispiel ganz neu definiert wurden. Ja, in den Vordergrund rückte in dieser Zeit der einzelne Mensch, das einzelne Subjekt, das sich danach fragte, so zum Beispiel bei dem Philosophen René Descartes, was ihm überhaupt in dieser wahnsinnig gewordenen Welt Halt, Stabilität und Sicherheit geben kann. Er fragte nach dem Fundamentum in concussum, so nannte er das, nach dem unerschütterlichen Fundament, auf dem der Mensch sein Leben gründen kann. Und er fand dieses Fundament letzten Endes in seiner Intellektualität, in seiner Rationalität. Ich denke, also bin ich, sagte Descartes.
Ja,
und
ja.
Als ein geistiges Wesen betrachtete sich der Mensch nun auch als frei, nämlich frei von den Notwendigkeiten und Zwängen der Natur, frei aber auch ein eigenes Leben auf der Grundlage seiner eigenen rationalen Erwägungen führen zu können. Dieses Freiheitsverständnis war tatsächlich ein neues Freiheitsverständnis, was sehr anders ist als das Freiheitsverständnis, was wir zum Beispiel bei den Gründervätern des demokratischen, freiheitlichen Denkens in der europäischen Zivilisation im alten Griechenland finden können. Die alten Griechen hatten eine ganz andere Idee von Freiheit. Für sie bestand eigentlich Freiheit darin, Teil einer Bürgerschaft zu sein, die sich selber in den Stand versetzt, die Geschicke ihres eigenen Miteinanders selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, das antike Freiheitsverständnis bei den Griechen ist ein sehr stärker sozial oder kollektiv ausgerichtetes Freiheitsverständnis. Vor dem Hintergrund sind da zum Beispiel Freiheit und Solidarität überhaupt keine Widersprüche, sondern für den Bürger einer Athenapolis, der sich als Freier empfand, war es selbstverständlich, dass diese Freiheit letzten Endes darin begründet ist, dass er Teil eines miteinander solidarischen Gemeinwesens ist. Das heißt, Freiheit als etwas, das irgendwie im Gegenüber zur Gesellschaft oder im Gegenüber zu anderen gedacht wird, und eine Freiheit, die sich dann auch darin bekundet, dass wir uns gegen die Dominanz anderer oder dergleichen behaupten können, wäre einem alten Griechen, einem Perikles oder einem Solon von Athen gar nicht in den Sinn gekommen. Wir heute aber denken sehr viel stärker von unserer individuellen, subjektiven Freiheit her und betrachten dann eben die Anbindung, die Einbindung in ein Gemeinwesen oder auch die Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen, zu einer Gesellschaft, eher als etwas, was unserer Freiheit im Wege steht, als etwas, das unsere Freiheit allererst begründet, wie es die Griechen taten. Ja, und das ist jetzt so ein Punkt, wo wir unter den heutigen Bedingungen einfach ins Nachdenken kommen können und uns fragen müssen, ja, was hat es denn nun eigentlich mit unserer Freiheit auf sich? Welche Art von Freiheit wollen wir denn eigentlich? Ist es vielleicht tatsächlich auch ein Irrglaube, dass wir meinen, nur da frei zu sein, wo wir immer unseren individuellen, subjektiven Bedürfnissen nachgehen können, wo wir eben die vollständige Reisefreiheit besitzen, wo wir Meinungsfreiheit besitzen, wo wir eben diese subjektiven Freiheitsrechte auf uns vereinen können, sollten wir nicht vielleicht tatsächlich auch vor dem Hintergrund des pandemischen Geschehens, in dem es um die gesellschaftliche Solidarität nach meinem Dafürhalten ja gerade nicht zum Besten bestellt ist, doch nochmal darüber nachzudenken beginnen, ob wir nicht unsere Freiheit auch sehr viel stärker wiederum als eine politische Freiheit, als eine bürgerliche Freiheit begreifen sollten, die eigentlich nur in der lebendigen, offenen, freien Interaktion mit anderen zur Entfaltung kommen kann? Das sind so Fragen, von denen ich glaube, dass wir sie stellen müssen.
Ja, es ist der Stellenwert in der Gesellschaft, den es dann auch wieder einnehmen könnte.
Ja, der Punkt ist halt hier, in diesem subjektivistischen Denken, was wir heute haben, gerät die Freiheit in einer Krisensituation wie jetzt dann nämlich auch sehr schnell ins Hintertreffen, eben gegenüber dem anderen Grundwert, von dem ich gerade sprach, der Sicherheit. Mhm. Wir sind eben bereit, Freiheitsrechte zu opfern, um mehr Sicherheit zu haben. Und jetzt rechnen wir das mal hoch. Ich sprach ja schon von dem großen Systemkonflikt, der sich gegenwärtig untergründig zwischen China und der westlichen Welt abspielt. Wenn wir uns ein Gemeinwesen wünschen, das uns totale Sicherheit bietet, ja, dann ist das chinesische Modell ausgesprochen attraktiv, weil wir haben da einen Überwachungsstaat, wir haben einen Staat, in dem der Bürger im Prinzip in einen großen technisch geführten Apparat eingegliedert ist, der mithilfe von digitalen Überwachungstechnologien und dergleichen immer mehr Sicherheit in Aussicht stellt. Ja, da gibt es dann halt keine Straftäter mehr, da gibt es keine Hackerangriffe mehr, da gibt es aber vor allen Dingen auch überhaupt keine Freiheit mehr. Ja, wenn wir Freiheit wollen und so wie wir Freiheit auch zu denken gewohnt sind als die individuelle subjektive Freiheit, dann können wir diese Freiheit nur um den Preis unserer Sicherheit gewinnen. Jetzt innerhalb dieser Konfliktsituation. Wenn wir aber uns an einem umfassenderen, ich sage jetzt mal kollektivistischen Freiheitsverständnis orientieren, wie es die Gründerväter unserer Demokratie im alten Griechenland hatten, dann können wir sehen, dass Freiheit und Sicherheit sich überhaupt nicht widersprechen, sondern dass sie eigentlich einander ergänzen, wenn wir denn begreifen, dass wir frei sein können, immer nur im Zusammenspiel, in der Interaktion mit anderen Menschen.
Jetzt geht es ja hier, wenn wir über Sicherheit sprechen, geht es ja hier sehr konkret um das Thema auch Tod. Ne? Also ich bringe mich möglicherweise in die Gefahr zu sterben. Jetzt ist ja der Tod in unserer westlichen Welt zu etwas geworden, was so ein bisschen abschaffungswürdig ist. Ne? Also es wird ja nicht gerne drüber gesprochen. Und wenn dann, also ist alles mit großer Tragik und Trauer und Dramatik verbunden. Sprechen wir da zu wenig drüber und ist der Tod etwas, was, also von der Tod von wenigen, ist das etwas, was dann in Kauf genommen werden muss? Sind das moralische Debatten, die da entstehen? Wie kann man sich dem nähern? Also das ist interessanterweise ein Thema, ich kann das nur aus eigenem Empfinden oder Erleben berichten. Wenn ich das Gespräch dahin lenke, da büchsen mir die Gesprächspartner immer gerne aus. Also da will man nicht gerne drüber sprechen tatsächlich.
Ja, also bin ich ganz bei Ihnen und in der Tat, ich sehe das genauso. Die Covid-Pandemie stellt uns eigentlich mit einer überraschenden Schärfe vor die Frage, wie wir uns eigentlich zum Tod verhalten wollen. Und zwar nicht zum Tod in abstraktum, sondern zu dem ganz konkreten unausweichlichen Tod, den ich selber als Christoph Quarch und den Sie eines Tages als Uta Kötting werden sterben müssen. Ja? Eine Realität, die wir gerne ausblenden. Und gerade in unserer so stark auf das Subjekt fokussierten Gesellschaft, in der wir eben doch auch sehr stark selbstbezüglich um uns selber kreisen und eben um unsere persönliche Sicherheit und um unsere persönliche Freiheit besorgt sind, erscheint der Tod oder die Aussicht auf den Tod allein schon als der ultimative Super-GAU, der dann eben gerne auch aus dem gesellschaftlichen Diskurs verdrängt wird und der tabuisiert wird. Und der gerade deswegen, weil der so verdrängt ist, in einer Situation wie der jetzigen eine ungeheure Macht über uns alle gewinnt. Ja, genau. Die gesamte Covid-Politik der Bundesregierung ist ja letzten Endes getrieben von der Angst vor dem Tod. Ich weiß nicht, ob es die Angst vor dem Tod der Protagonisten ist oder der mutmaßlichen Angst vor dem Tod der Bevölkerung. Aber mit dem Argument, es sterben ja Menschen, kann jedes andere Argument quasi eliminiert werden. Ne? Also wenn ich irgendwie einen Vorschlag mache und sage, wir müssen einen anderen Impfplan haben und vielleicht doch mal überlegen, ob es nicht wichtiger ist, dass wir die Schulen öffnen, als dass wir jeden ohnehin in einem geschützten Bereich lebenden 90-Jährigen im Seniorenheim impfen, dann kriege ich sofort die Gegenfrage, ja, wollen Sie denn, dass noch mehr Menschen sterben? Und dann kann man natürlich nur sagen, nein, das will ich nicht. Aber ich sage dann immer im Nachsatz, aber ich will, dass mehr Menschen lebendig sein können. Denn der Punkt ist ja, wenn wir einmal aus Angst vor dem Tod damit anfangen, ja, sagen wir mal, unser gesellschaftliches Leben so dermaßen in Einschränkungen zu unterwerfen, wie wir das jetzt tun, dann verlängern wir vielleicht zwar die physische Lebensspanne, die durch eine Pandemie oder auch durch andere Faktoren bedroht ist, um ein paar Monate oder um ein paar Jahre, aber wir opfern dabei unsere Lebendigkeit. Ja? Und das kann ja auch nicht der Sinn der Übung sein. Auch an dem Punkt wiederum kann man von anderen Kulturen lernen, und ich ziehe auch hier wieder gerne den Vergleich zu den alten Griechen. Die alten Griechen hatten ein viel entspannteres Verhältnis zum Tod, weil sie viel weniger um sich als Individuen kreisten. Die sahen sich eben stärker als Teil einer Polis, also eines Gemeinwesens, einer Gesellschaft. Und für sie war wichtig, dass diese Gesellschaft, dass dieses Gemeinwesen sie überlebt. Deswegen stand auch die Förderung und der Schutz der Jugend immer natürlich im Kern. Oh, ja. Etwas, was wir in unserem moralischen Kodex auch noch ein Stückchen aufbewahrt haben, das ging mir auch immer durch den Kopf. Jetzt bei dem, zum Beispiel beim Impfplan. Es war bis vor wenigen Jahren eine Selbstverständlichkeit, ein ungeschriebenes Gesetz, dass auf einem sinkenden Schiff zunächst mal die Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht werden müssen. Mhm. Warum? Weil sie die Zukunft sind. Ja? Mhm. Frauen können Kinder gebären und Kinder sind die Zukunft. Ja, da sind wir Männer offen gestanden eben erst an zweiter Reihe. Und deswegen, selbst als die Titanic sank, sind die milliardenschweren Passagiere der ersten Klasse an Deck geblieben, um erstmal die Frauen und Kinder in Sicherheit zu bringen. Mhm. Heute machen wir es genau umgekehrt. Ja, heute werden die Kinder als Letzte geimpft und die gesamte Gesellschaft ist nur darauf fokussiert, die Hauptrisikogruppen zu schützen, was aus moralischen Gründen alles verständlich ist, aber dahinter steckt ein Mindset, den man ja irgendwann auch mal problematisieren muss. Mhm. Und dieser Mindset hat eben etwas, um jetzt mal auf die Frage zurückzukommen, hat etwas mit unserer panischen Angst vor dem eigenen physischen Ende zu tun. Mhm. Ja, über diese Angst wird auch nicht gesprochen. Das ist so merkwürdig. Ja? Wir schauen uns alle naselang im Fernsehen oder im Internet Filme an, in denen im großen Stil gestorben
Wahnsinn.
Wird.
Wahnsinn, absolut.
Ja, wir haben eine riesige Zerstreuungsindustrie um das Faktum Tod gebaut. Wir empören uns, wir sind erschreckt, wir fühlen uns emotional irgendwie herausgefordert. Aber der Umstand, dass wir selber endliche und sterbliche Wesen sind, den ignorieren wir oder verdrängen ihn und sind dann natürlich auch anfällig für ganze Philosophien wie den sogenannten Transhumanismus, die heute aufwarten und uns mit technischen Mitteln die Überwindung des Todes in Aussicht stellen. Mhm. Das ist alles eine geistige Gemengelage, in der wir uns im Augenblick befinden. Und ich glaube, weil Sie es ja auch am Anfang kurz angesprochen hatten, dieses Thema Lebendigkeit, was mich so umtreibt, werden wir überhaupt nur dann richtig zu fassen bekommen, wenn wir endlich wieder akzeptieren, dass der Tod ein Bestandteil des Lebens ist und dass gerade die Aussicht auf den eigenen Tod ist, die uns überhaupt erst dazu inspiriert und motiviert, Sinn zu stiften und im vollen Sinne des Wortes lebendig zu sein. Wir laufen gerade Gefahr, vor lauter Angst vor dem Tod tatsächlich die Frage zu vernachlässigen, wie wir lebendig sein wollen. Und das ist eine merkwürdige mentale Pathologie.
Ja, am Ende müssten wir dann ja alle zu Hause bleiben, auch in Zukunft, wenn wir diese vollständige Sicherheit haben wollten, diese theoretische. Und das will keiner. Und auch das verneint die Gesellschaft ja zurzeit. Also insofern, ja, dieser Dreh- und Angelpunkt dessen, sich zu überlegen, welches Risiko gehe ich ein? Und mein bestes Beispiel ist immer meine Mutter, die dann sagt, ich bin jetzt 83, ich möchte meine Enkelkinder sehen. Und was hilft's mir, dass ich jetzt 90 werde, wenn ich die nächsten 7 Jahre nicht sehen darf, weil ich zu Hause bleiben muss und mich in strengster Sicherheit verweilen soll? Ja. Ja, also Überlegung, wer sind wir als biologische Wesen und was macht uns aus? Und das ging mir eben jetzt auch noch so durch den Kopf, als Sie sagten, die Zukunft sind Frauen und Kinder. Das ist ja durchaus auch die Urbiologie der Wesen und dessen sich auch wieder bewusst zu werden. Ja, wir müssen über diese Dinge reden und es braucht genau diese Überlegungen im Alltag.
Genau, und hier stehen wir eben auch an einem Scheideweg, wenn man so will. Sie haben es jetzt gesagt, klar, also wenn wir wirklich sozusagen die totale Sicherheit wollen, dann würden wir uns am besten irgendwie in einen Kokon einhüllen und das eigene Haus nicht mehr verlassen, mit der Außenwelt nur noch in digitalen Medien kommunizieren und unsere Einkäufe nur noch über Versandhäuser, über digitale Versandanbieter betreiben. Wir können das Ganze noch weiter auf die Spitze stellen und sagen, idealerweise schaffen wir auch noch unseren biologischen und physischen Körper ab und lassen unser Gehirn in einen Roboter verpflanzen, so wie es uns eben die IT-Giganten in den USA im Augenblick als leuchtende Zukunftsvision meint, vor Augen führen zu müssen. Aber all das zeigt schon, ja, dann bauen wir uns im Prinzip um in Maschinen, die dann in eine riesige gesellschaftliche Maschinerie integriert werden. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei dem Gesellschaftsmodell, das wir eben im Augenblick aus der Volksrepublik China vorgeführt bekommen, wo der Staat die Gesellschaft als eine einzige digital optimierbare Maschine gedacht wird. Ja? Und der Preis, den wir dafür zahlen, ist bei vielleicht verlängerter Lebensspanne kompletter Verlust von Lebendigkeit und Freiheit.
Ja.
Das andere Modell denkt den Menschen eben durchaus als ein leibliches und physisches Wesen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem unser Umdenken beginnen muss. Wir müssen endlich wieder an den Punkt kommen, dass wir begreifen, dass wir Teil dieser lebendigen Natur sind, die uns von allen Seiten umgibt, dass wir auch nur dann als Menschheit kollektiv vor dem Hintergrund eben auch des Klimawandels eine Chance haben werden, zu überleben und gut ins 22. Jahrhundert zu kommen, wenn wir ein für alle Mal mit dem Gedanken, der übrigens auch von René Descartes, den ich vorhin schon erwähnte, herrührt, brechen, der da sagte, der Mensch sei der Maître et Possesseur de la Nature, der Herr und Meister über die Natur. Ich glaube, diese Denkweise hat uns an den Rande des Abgrunds geführt.
Absolut.
Wir müssen gerade heute ganz im Gegenteil wieder begreifen, dass das Fundamentum in concussum, also dieses unerschütterliche Fundament des Menschseins, gerade nicht unsere abstrakte Realität ist, sondern unsere ganz handfeste physische Verfasstheit als Teil und Bürger einer lebendigen Welt. Wenn wir von daher denken, dann müssen wir uns natürlich ernst nehmen als hochgradig fragile, endliche und sterbliche Wesen, die aber gerade den Schönheit und den Adel der menschlichen Existenz aus dem Umstand beziehen, dass wir vor dem Horizont unserer eigenen Endlichkeit groß werden können. Dass wir wirklich große Menschen sein können. Menschen, die in individueller, einmaliger, unverwechselbarer Schönheit erblühen, ihr persönliches Werk hinterlassen und dann auch auf eine gute Weise wiederum in den großen Schoß der Natur zurückkehren können. Wir müssen unser ganzes Denken an diesem Punkt neu kalibrieren. Und ich glaube, wir müssen vor allen Dingen begreifen, dass unsere ganze Existenz nur dann zur Erfüllung gelangt, wenn wir rückgebunden bleiben an das große natürliche Leben, das uns alle hervorgebracht hat und das uns eines Tages auch alle wieder aufnehmen wird.
Also das würde ich jetzt gerne alles in einen Wandteppich sticken, Christoph Quark. Das ist ja so wunderschön. Und hier, der gute alte Goethe, der hat doch auch immer gesagt, wer das nicht hat, dieses Stirb und Werde, der ist ein trüber Gast auf dieser Erde.
Ja.
Und die Auseinandersetzung mit dem Tod ist leider verschwunden. Ich habe mal einen ganz tollen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitschrift, über ein kleines Dorf, ich glaube in Australien. Und da gibt es so eine lustige kleine Gruppe und die bauen zusammen Särge. Also die bauen ihren eigenen Sarg und machen den ganz toll und schmücken den und bemalen den. Und manchmal macht man den auch schon mal für die Mutter oder den Vater. Und da erzählen sich viele Geschichten dabei und die haben das irgendwie hingekriegt.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich habe mich in den letzten Jahren auch zunehmend mit indigenen Kulturen beschäftigt, weil ich glaube, dass die Ursprünglichkeit des Menschheitswissens, das sich eben bei nordamerikanischen Indianern oder auch Aborigines oder wo auch immer bewahrt hat, etwas ist, was uns in unserer heutigen, ja, überkomplex gewordenen Welt, die sich teilweise in ihren eigenen geistigen Konzepten verstrickt hat, sehr hilfreich sein kann. Und diese alten Völker kannten ja alle auch diese sogenannten Initiationsrituale, bei denen in gewisser Hinsicht immer das eigene Sterben antizipiert worden ist. Mhm. Und man machte das, und das lässt mich jetzt auch nochmal einen anderen Kreis, den wir schon begonnen haben, schließen. Man machte das vor allen Dingen deswegen, um sicherzustellen, dass die, also ich muss mal zurück, also man machte das immer am Eintritt der jungen Leute ins Erwachsenenalter. Ja? Und man machte das, um auf diese Weise sicherzustellen, dass die Personen sich nicht zu wichtig nehmen. Ja? Dass sie eben nicht, so wie wir es heute kollektiv tun, sehr um uns selbst, um unsere Bedürfnisbefriedigung und unsere Sicherheit kreisen, sondern dass man eben auch begreift, die Welt dreht sich nicht allein um dich, ja? Sondern da sind heute auch noch 8 Milliarden andere, die auch alle ein Anrecht auf Leben haben und auch ein Anrecht auf Lebendigkeit. Und letzten Endes erfüllt sich menschliches Leben immer auch in der Begegnung mit diesen anderen, ja, zum guten Teil auch im Dienst an diesen anderen.
Oh ja.
Das alles sind Dinge, die wir heute einfach viel zu sehr vergessen haben und wo wir von den alten Völkern, wie ich glaube, sehr, sehr viel lernen können.
Definitiv. Aber es ist ja komisch, dass die Menschen, er sagte das neulich, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich irgendwo aufgeschnappt, der wies nochmal darauf hin, Eigentlich sehen wir uns ja, um nochmal auf das Thema Freiheit zurückzukommen, ja alle nach einer freiheitlichen Selbstbestimmung. Aber da muss man natürlich auch viel drüber nachkommen. Und das bildet gleich auch die Brücke zu unserer nächsten Frage zum Thema Selbstverantwortung. Damals Französische Revolution, ne, wo alle nach Freiheit gestrebt haben und Freiheit war in aller Munde. Und ich glaube, 15 Jahre schon, nachdem da großes Köpfe-Rollen war, und die Monarchie abgeschafft wurde, haben sie sich aber einen neuen, mehr oder weniger diktatorischen Führer, nämlich Napoleon, dahingesetzt. Also irgendwie steckt ja noch was in uns, wo wir sagen, ach nö, ist eigentlich ganz schön, wenn andere die Verantwortung übernehmen.
Ja, also erst nochmal, in der Tat, Freiheit war das Thema des 18. Jahrhunderts. Die gesamte Philosophie und Literatur des 18. Jahrhunderts kreist um die Frage, was eigentlich Freiheit sein kann. Und unser Freiheitsverständnis, ich sagte es ja schon, ist im Wesentlichen zu der Zeit geprägt worden. Und zwar durch zwei Schulen. Einerseits die französische Schule, die in der Revolution mündete und die Freiheit vor allen Dingen als politische Kategorie deutete und sagte, jetzt kommt es darauf an, dass der dritte Stand befreit wird von der Knechtschaft der Aristokratie oder des Ancien Regime, ne, der alten Monarchie, wie man das damals nannte. Das andere Modell ist das englische Modell. Das stellte den Menschen die Freiheit durch den freien Markt, durch die Ökonomie in Aussicht. Mhm. Damals wurde der Liberalismus geboren, der jetzt in seiner Variante 2.0 als Neoliberalismus im Augenblick die Weltökonomie im Würgegriff hält, wie ich es nennen würde. Ja. Ja, ja. Aber es gab natürlich auch Leute, Sie haben gerade von Goethe gesprochen, und in der Tat, das war vor allen Dingen in Deutschland der Fall, wo man halt mit skeptischen Augen nach England und nach Frankreich blickt, wo man sich fragt, ist Freiheit nicht vielleicht doch nochmal was ganz anderes? Ja? Braucht es nicht vor allen Dingen auch so etwas wie eine geistige Freiheit des Menschen, eine Freiheit, die sich nicht an Äußerlichkeiten festmacht, sondern die etwas damit zu tun hat, dass wir eine Lebensform finden, die uns gerade frei macht von den politischen oder ökonomischen Zwängen, denen wir uns jetzt schon wieder willfährig unterwerfen. An dem Punkt spielt zum Beispiel Friedrich Schiller eine ganz große Rolle, der die Idee entwickelt hat, dass der Mensch eigentlich nur in der Begegnung mit dem Schönen und beim Spiel wirklich frei ist. Wenn er etwas tut, wo er gerade nicht irgendwelchen Zwecken unterworfen ist, wenn er etwas tut, wo er nicht einen Output generieren muss, wo er nicht effizient, funktional und produktiv sein muss, sondern einfach nur in entspannter Selbstgenügsamkeit einer Praxis nachgeht, die für sich genommen schon sinnvoll ist. Mhm. Ja, das zeigt nur nochmal, wie weit gefächert dieser ganze Begriff, diese ganze Thematik der Freiheit letzten Endes ist. Ich wollte jetzt aber eigentlich noch einen anderen Gedanken reinbringen, den habe ich jetzt wieder vergessen, sorry.
Kein Problem, Sie haben ja auch viele Bälle in der Luft.
Ja, mir kommt immer wieder dieser Gedanke von, wie viel ist auch jetzt Rücksichtnahme und so wie Sie gesagt haben, auch gemeinsame Rituale und Zelebrieren des Gemeinsamen. Was braucht es davon und wie braucht es das und wo braucht es das, um eben auch die Gesellschaft am Laufen zu halten und eben nicht zu sagen, Freiheit hört dann da auf, sondern das neu zu gestalten.
Ja, jetzt habe ich auch wieder, was ich gerade auf Frau Kötting noch sagen wollte. Das war das Thema der Selbstverwirklichung. Und ich bringe das jetzt gleich nochmal zu Ihrem Punkt zurück. Ja? Selbstverwirklichung und auch dieser urwüchsige Wunsch des Menschen, sich in Freiheit selbstbestimmt in dieser Welt zeigen zu können. Und ich glaube, das ist in der Tat so. Ja, das will ich auch in keiner Weise schlecht reden. Ich glaube, wir Menschen sind da auch wiederum als Bürger der Natur oder als Bürger des Kosmos, wie ich es schon geschrieben habe, genauso gestrickt wie alle anderen Wesen dieser Welt auch. Ja. Von einer Pflanze über ein Tier bis zu Menschen. Alle Wesen wollen sich als Individuen irgendwie in der Welt zeigen. Sie wollen wachsen, sie wollen blühen, sie wollen Frucht tragen und sie werden dann eines Tages auch wieder welken und zugrunde gehen. Das ist quasi unser aller Los. Aber in dieser Spanne Zeit, die uns gewährt ist, ist es doch etwas, was den Menschen adelt, dass er eine einmalige, unverwechselbare, schöne, große und fruchtbare Variante in dieser großen Symphonie des Lebens sein kann. Und ich glaube, den Wunsch danach, den verspüren wir in der Tat alle. Aber jetzt müssen wir wieder genau hinschauen und fragen, wie ist das denn eigentlich möglich? Wir glauben heute, immer vor dem Hintergrund dieses neuzeitlichen Denkens aus dem 17. Jahrhundert, hervorgegangen aus dem 30-jährigen Krieg, dass es darauf ankommt, dass wir uns mit unserem Willen, mit unserem Bedürfnis, mit unseren Interessen irgendwie in der Welt durchsetzen, gegen andere. Dass wir quasi unsere eigene Agenda schreiben, dass wir uns zu den Autoren unseres eigenen Lebens machen, dass wir die wichtigsten Personen in unserem Leben sind und deren Glück daran hängt, dass sie letzten Endes ihre Ziele verwirklichen und ihre Interessen verfolgen. Mhm. So, und da sage ich, Irrtum. Ich glaube, das verkennt die Wirklichkeit des menschlichen Lebens. Gerade auch wieder, wenn wir uns orientieren an den Grundprinzipien des Lebens, die wir sonst beobachten können. Mhm. Nämlich alles, was lebt. Und das lehrt auch die moderne Biologie, die da ein Stück weit von dem Darwinismus abgewichen ist. Sie lehrt uns, dass wir immer eingebunden sind in größere Netzwerke, in größere Systeme. Ja. Dass wir zu denen, die wir, dass es gar nicht so etwas wie einen festen, fixen Wesenskern von uns gibt, den wir nun gegen andere durchsetzen müssen, sondern dass wir überhaupt erst zu denen werden, die wir sind, durch die Interaktion, durch die Konversation, durch die Kommunikation mit anderen. Und dass wir auch genau darin eigentlich unsere Freiheit wiederum verwirklichen können, dass wir das Gespräch mit anderen Menschen suchen, dass wir mit anderen Menschen zusammen interagieren, um auf diese Weise im Austausch mit der Welt, deren Teil wir sind, allererst zu unserer eigentlichen Größe und Schönheit erblühen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und an dem Punkt wird auch nochmal deutlich, dass eben Sozialität des Menschen und Individualität in keiner Weise sich widersprechen, sondern im Gegensatz einander bedingen. Nur dadurch, dass ich meine eigene Individualität entfalten kann, werde ich zu einem kostbaren Mitspieler in einer Gesellschaft. Aber ich werde überhaupt nur zu einem individuellen Wesen, indem ich mich auf das gesellschaftliche Miteinander einlasse und mich dann eben auch in das gesellschaftliche Spielgeschehen mit einbringe. Deswegen das Allerwichtigste, woran letzten Endes das Wohl und Wehe von uns Menschen hängt, ist unsere Fähigkeit, unsere Bereitschaft zur Konversation, zum Gespräch, zur Interaktion mit anderen. Und genau das ist verhängnisvollerweise dasjenige, was in der Covid-Pandemie am meisten zu kurz gekommen ist.
Ja, das würde ich unterstreichen. Aber ich möchte Sie jetzt mal ganz profan nochmal in die Realität insofern zurückzerren, weil wir, also wenn wir darüber sprechen, über Freiheit und individuelle Selbstverwirklichung und so weiter und so fort, also möchte ich das Stichwort Selbstverantwortung nochmal aufgreifen. Das ist übrigens auch ein Punkt, den ja Ihr Kollege, wie heißt er, Markus Gabriel auch jetzt immer sehr anführt in seinen ganzen Interviews. Und der sagt, kann es sein, dass wir jetzt auch die Verantwortung für alles den paar Politikern überstülpen, ne? Und diesen armen Ärzten, die irgendwelche Triage-Entscheidungen treffen müssen und so weiter. Und wo bleibt da unsere Selbstverantwortung? Mhm. Und da frage ich Sie, ich bin total für Selbstverantwortung, aber was ist denn mit all den Menschen? Und ich sag mal, das ist natürlich auch das, was grundsätzlich in der Demokratie eine Herausforderung ist. Aber was ist denn mit den ganzen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer eben nicht gut für sich selbst entscheiden können? Ja, weil sie das, ja, weil sie nicht gelernt haben, weil sie auf ihrem Bildungswege da nicht rangeführt wurden, überhaupt Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, mal zurückzutreten, gute Sinnzusammenhänge zu finden und so weiter. Darf man dann für diese einfach mitentscheiden oder muss das dann dem Zufall überlassen werden oder und darf dann wiederum die Mehrheit über den Einzelnen gestellt werden oder umgekehrt? Also ja, wie kann man
das? Okay, auch das ist ein ganzes Bündel von schwierigen Fragen, die Sie aufwerfen. Aber auch hier will ich versuchen, eine Schneise durchzuschlagen, super, ohne die Flughöhe zu hoch zu halten. wo fangen wir da am besten an? Vielleicht bei dem Begriff Verantwortung. Mhm. Oder Sie sagten, wie ist das? Ist das denn okay, wenn wir die Verantwortung gerade auch in einer Pandemie einigen wenigen Politikern oder Medizinern übertragen? Also zunächst mal glaube ich, man hätte auch in dieser Pandemie sehr viel mehr Verantwortung beim einzelnen Bürger und bei der einzelnen Bürgerin lassen können. Mhm. Ich habe schon den Eindruck, dass wir ja auch ein bisschen durch diese Covid-Politik der Regierung entmündigt worden sind. Es gibt wirklich andere Beispiele, wie zum Beispiel Finnland, da oben im Norden, auch ein Land der Europäischen Union, über das man wenig redet, wo die Regierung überhaupt keine Verbote ausgesprochen hat, ja, und von Anfang an signalisiert hat, dass sie ihren Bürgerinnen und Bürgern vertraut, dass sie einen Modus finden, der, wofür zwar Empfehlungen seitens der Wissenschaftler und der Politiker ausgesprochen werden, aber wo es letztlich in die Verantwortung des Einzelnen gelegt wird, wie er damit umgeht. In diesen Weg sind wir nicht gegangen. Wir sind eher in ein altes obrigkeitsstaatliches Denken zurückgefallen und haben den Bürger aus seiner Verantwortung genommen. Was ich problematisch finde. Natürlich gibt es immer sofort, fallen einem jede Menge Beispiele ein, die diese Maßnahmen gerechtfertigt zu sein erscheinen lassen. Ja? Wenn ich zum Beispiel an die vielen Unternehmen denke, die bis heute nicht in der Lage sind, mal ihre Mitarbeiter mit Schnelltests zu versehen. Auf der anderen Seite könnte ich Ihnen auch hunderte von Unternehmen nennen, die schon im November, als es überhaupt noch keine Schnelltests auf dem offenen Markt gab, auf eigene Verantwortung, auf eigenes Risiko Schnelltests aus dem Ausland gekauft haben, um ihre Mitarbeiterschaft täglich zu testen. Also Verantwortung ist etwas, das auch gelernt, das eingeübt werden will und das am besten dann gedeiht, wenn man ein Klima des Vertrauens schafft, indem man den Menschen auch signalisiert, dass man ihnen diese Verantwortung zutraut. Mhm. Verantwortung, ja. Verantwortung will gelernt sein und auch das gehört zu den Erkenntnissen, die schon in der Demokratie der alten Athener im 5. Jahrhundert vor Christus deutlich wurde. Politische, gesellschaftliche Freiheit funktioniert nur in einer Bevölkerung, die einen hohen Bildungsstand hat. Deswegen ist das Wichtigste, was Sie brauchen, um eine Demokratie am Leben zu halten, dass Sie für eine gute, grundlegende, solide Schulbildung ihrer jungen Leute sorgen. Mhm. Und zwar einer Bildung, bei der es nicht ausschließlich darum geht, Wissen zu transportieren, ja, oder Dinge zu lernen. Ja, das kann man heute alles digital sehr viel schneller abrufen, als dass man mühsam Dinge auswendig lernt und einpaukt. Aber diese kommunikative Kompetenz, die Bereitschaft, auch tätig zu sein, praktisches Urteilsvermögen, all das sind Dinge, die wir sehr viel stärker auf die Bildungspläne unserer Schulen schreiben sollten, wenn wir tatsächlich im Systemkonflikt zwischen West und China auf Dauer wollen bestehen können. Oh ja. Das halte ich für einen ganz, ganz essentiell wichtigen Punkt. Denn Verantwortung, um das nochmal deutlich zu sagen, ist ja etwas, das viel damit zu tun hat, dass wir überhaupt kommunikationsfähig sind. Oh, ich sehe gerade, mein Akku ist hier beim Handy leer. Da muss ich gleich mal aktiv werden.
Das macht aber nichts. Zur Not sehen wir uns nicht mehr, aber wir sprechen uns.
Okay, okay, also dann versuche ich, da müssen wir jetzt schneiden. Ich versuche gerade mal reinzuspringen. Der Begriff Verantwortung, der macht schon als Begriff deutlich, dass Verantwortung etwas ist, was in den Kontext menschlicher Kommunikation gehört. Darin steckt ja das Wort Antworten. Ne? Und das ist nicht nur im Deutschen so, auch im Englischen die Responsibility kommt von to response, von Antwort geben. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen bedeutet immer auch die Bereitschaft aufzubringen, sehr achtsam auf das zu hören, was in der Welt geschieht, auf das zu hören, was andere mir sagen, um dann darauf eine angemessene Antwort zu geben, ja mehr noch, um darauf eine angemessene Antwort zu sein. Und das ist etwas, was letzten Endes schön. Verantwortung auszeichnet, ja. Diese Konversationsfähigkeit, die Bereitschaft, sich auf die Welt, auch wenn sie teilweise unangenehm ist, wenn sie uns vor Herausforderungen stellt, einzulassen, um aber eben mit einem sehr wachen Wirklichkeitssinn die richtigen Antworten zu geben. Und dann kommt noch etwas weiteres hinzu. Antworten geben bedeutet ja nicht einfach nur, irgendwie etwas zu erwidern, was mir gerade in den Sinn kommt, sondern dabei auch eben rückgebunden zu bleiben an das, was mir gesagt ist, an das, woraufhin ich befragt werde und vor allen Dingen immer die Perspektive im Auge zu behalten, Verständigung zu ermöglichen. Also auf eine Antwort zu geben, die auch für den anderen verständlich ist, die auch der andere als etwas Sinnvolles betrachten kann. Ich glaube, diese Form menschlichen Miteinanders, basalen Funktionen menschlicher Konversation, die müssen wir wieder sehr viel stärker auch in unserer Schulbildung, in unserer Universitätsbildung, aber auch überall in den Unternehmen, bei den Führungskräften etablieren, weil ohne das wir wiederum eine freiheitlich-demokratische Kultur auf Dauer nicht werden am Leben erhalten können. Sonst kommt eben diese Dystopie, von der wir schon gesprochen haben, also diese Schreckensvorstellung, dass wir am Ende dann doch alle am liebsten einfach uns in unseren Kokon verkriechen und dann auch damit leben können, dass wir von Technokraten regiert werden.
Ja, also ja, super. Also ich, Leute, was meinst du? Es ist ganz viel Antwort gegeben worden schon, aber Dörte, was brennt dir noch auf dem Herzen?
Also ich finde das einfach fantastisch, wie die Themen auch in ihrer Beschreibung einfach zusammengehören und dass wir auch dieses, was Sie am Anfang gesagt haben, das Gesamtheitliche, jetzt nochmal so zum Tragen kommt, ne? Und auch das Thema Sprache, Möglichkeiten schaffen, sich zu verstehen. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss eigentlich fast zu unserem Gespräch. Und deshalb, Uta, bin ich dir dankbar, dass du mich jetzt nochmal fragst, weil Ich habe nur einen kleinen Exkurs, den ich noch gerne wissen möchte, aber der bezieht sich auf das neue Buch von Herrn Quarch.
Ja, dann lass uns da gerne zu kommen. Also erstmal vielen Dank, Christoph Quarch, für die so tiefe Beantwortung all unserer Fragen. Und keine Frage, wir hätten jetzt noch Stunden die Themen weiter vertiefen können. Vielleicht ergeben sich da andere Gelegenheiten. Aber ja, wir wollen natürlich jetzt unbedingt noch was über Ihr neues Buch wissen.
Das erlaubt es mir auch gleich nochmal an das Gespräch von eben anzuschließen, denn eine Frage, würde ich mal sagen, stellt sich wahrscheinlich auch noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt besprochen haben, nämlich wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ja, wie ja, kommt ihr denn eigentlich aus diesen, aus diesen schwerwiegenden Problematiken, die wir von verschiedenen Seiten beleuchtet haben, irgendwie wieder heraus? Gibt es irgendwie eine Perspektive, die uns vielleicht es als wahrscheinlich erscheinen lassen kann, dass wir unser Bildungssystem neu bedenken, dass wir unsere politischen Parameter neu bedenken und auf diese Weise eben auch als westliche Zivilisation in dem drohenden Systemkonflikt nicht untergehen und im Nebeneffekt auch noch mit dem Klimawandel klarkommen. Und da gibt es nach meinem Dafürhalten nur eine mögliche Antwort auf diese Frage. Und die bringt mich nun zu dem Buch, was ich jetzt unlängst veröffentlicht habe. Diese Antwort klingt jetzt vielleicht zunächst erstmal total strange, aber ich versuche es dann doch noch etwas deutlicher zu machen. Diese Antwort lautet Geist beziehungsweise Begeisterung. Mhm. Die Frage, die mich einfach umtreibt, und ich glaube, das ist jetzt ja auch erkennbar geworden, warum, ist, wie ist Transformation möglich? Wie ist gesellschaftliche Transformation möglich, politische Transformation, kulturelle Transformation? Und wenn wir uns dann in der Geschichte umschauen, sehen wir, es gab, das ist die gute Nachricht, es gab immer wirklich gravierende Transformationsprozesse in der europäischen Geschichte. Und die waren nicht immer nur zum Schlechten, es gab auch welche zum Guten. Es waren teilweise sogar Disruptionen, wie man das heute nennen würde. Also wo ein alter Mindset komplett zerstört wurde und ein neues Denken an dessen Stelle treten konnte. Oder zumindest wirklich gravierende Prozesse. Denken wir mal an die italienische Renaissance. Ja, im 15. Jahrhundert, 1000 Jahre lang stand Europa quasi unter der Vorherrschaft der katholischen Kirche und ihrer Moral. Und plötzlich war da eine Handvoll von Künstlern und Intellektuellen, aber auch Unternehmern und Politikern in Florenz, die sagten, vielleicht fragen wir uns doch mal nicht bloß, was erwartet uns nach dem Tod, sondern wie können wir eigentlich schon vor dem Tod leben? Sein. Und daraus entstand dann diese geistige Konstellation, die wir Renaissance nennen. Und damit wurden die entscheidenden Weichen für die Neuzeit gestellt. Und was passierte da? Da wehte irgendwie ein anderer Geist plötzlich in den Hirnen und Köpfen der Menschen. Sie waren inspiriert, sie hatten Visionen, wie das Leben sein könnte. Wobei diese Inspiration sehr stark wiederum angestoßen waren durch ihre Kenntnis, jetzt kommen wir wieder dahin, der alten griechischen Antike, in der sie sahen, dass da mal eine Zeit war, in der eine außerordentliche kulturelle Blüte mit einer großen politischen Blüte einhergehen konnte. Man fragte sich, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Was war das für ein Spirit, der damals lebte und webte und waltete? Ne? Und ich glaube, in der Tat, wenn wir diese Spur verfolgen, dann können wir erkennen, wo eigentlich die Energie, die Kraft für eine Transformation auch in unserer heutigen Welt herkommen kann. Nämlich letzten Endes aus der Dimension des Geistigen. Wenn wir wirklich begeistert sind von etwas, wenn wir eine Idee haben, eine Vision von einem gemeinsamen Leben haben, im Einklang miteinander, im Einklang mit der Natur, unter den Bedingungen der modernen technischen Welt, eine Vision, die irgendwie strahlt und die leuchtet, für die wir auch die passenden Ausdrucksformen und Worte finden, sodass Menschen davon begeistert sind, dann werden wir die Kraft haben, den Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, zu begegnen. Aber dafür müssen wir bereit sein, müssen wir den Mut aufbringen, uns, ich sag mal, vom Geist angehen zu lassen. Denn den Geist, den kann niemand irgendwie selber herstellen. Auch die Renaissance hat niemand gemacht, ja. Aber die Menschen waren offen, sie waren empfänglich für eine Veränderung, so die sich im Untergrund bereits vorbereitet hatte. Und ich glaube, an dem Punkt stehen wir heute wieder. Ja? Im Prinzip die Sehnsucht nach Transformation, nach Veränderung ist riesig groß. Der Geist scharrt nach gerade mit den Füßen. Und jetzt liegt es nur an uns ihm wirklich zu öffnen sodass wir ja mit ihm in die Zukunft kommen. Vielleicht können wir hier eine Metapher wiederum, die für die Zuhörerschaft aus der Lufthansa vertraut ist, verwenden. Ja, der Geist ist im Prinzip wie die Luft. Ja, und wir wissen alle, sie trägt uns, sie bringt uns sogar voran. Mit Rückenwind fliegt sie deutlich schneller. Aber dafür muss man Flügel bauen, die letzten Endes es uns erlauben, uns vom Geist tragen zu lassen. Diese Flügel zu bauen mit unserem Denken, das ist, glaube ich, die Aufgabe, vor der wir heute alle stehen. Und deswegen habe ich ein Buch über Begeisterung geschrieben, in dem es um die Frage ging, wie man das machen kann.
Das ist ja toll. Und also ich stimme Ihnen hundertprozentig zu. Ich finde, wenn Menschen begeistert sind, wenn sie für etwas brennen, wenn die Flamme in ihnen lodert, dann entsteht ja tatsächlich eine wahnsinnige Energie, ne, die sich auch überträgt.
Genau. Und das Schöne ist, diese Energie muss man nicht mühsam irgendwie selber erarbeiten. Ja, dafür muss man nicht irgendwie in die Muckibude gehen und ewig Krafttraining machen, sondern die Luft oder der Wind ist immer da. Ja, das Einzige, worauf es ankommt, das ist es, was uns modernen, neuzeitlichen Menschen eben so schwer fällt, ist uns darauf einzulassen. Ja, uns vielleicht auch einmal aus unserer Selbstbezüglichkeit herauszulösen, um darauf zu achten, wohin trägt uns dieser Geist denn eigentlich, dieser neue Geist. Ja, vielleicht ist dieser Geist ja schon unterwegs in sowas wie der Fridays for Futures Bewegung, über die man vieles auch Problematisches sagen kann, aber da spüre ich, da ist irgendwie ein Spirit, der die jungen Leute ergreift, die in eine andere Richtung wollen. Ja? Mhm. Und vielleicht sollten wir uns nicht immer gegen so etwas stellen, sondern schauen, dass wir das aufgreifen und ihm vielleicht versuchen, eine gute Richtung zu geben, ja, anstatt immer gleich aus Angst vor Veränderung in so eine Widerspruchshaltung zu gehen.
Ich glaube, das generelle Thema ist eigentlich, es zu tun. Also wirklich nicht nur zu warten und passiv zu sein, sondern sich der Begeisterung oder der Begeisterungsfähigkeit von anderen auch anstecken zu lassen und ins Tun zu kommen. Also das ging mir jetzt so durch den Kopf, als Sie jetzt die letzten paar Minuten ein bisschen beschrieben haben, worum es Ihnen ging, dass man diesen Geist mitnimmt, aber dass man es wirklich auch als Team und jeder für sich selbst überlegt, was ist denn tatsächlich anpackbar und wo bringe ich meine Begeisterung dann auch effektiv ein.
Ja, es ist schön, dass Sie das gerade auch nochmal gesagt haben, weil ich glaube, der Geist weht am ehesten da, wo Menschen gemeinsam etwas tun, ja, wo sie sich zusammenschließen. Also auch hier bin ich wieder ein großer Anhänger eben, sagen wir, eines Miteinanders, eines kooperativen Denkens. Wir kennen das alle ja auch aus unserer Arbeit. Wenn man im Team ist und sich gemeinsam für eine Idee, für ein neues Projekt begeistert, dann wächst diesem Team eine Energie zu, die deutlich mehr ist als die Summe aller Einzelnen. Ne? Ja. Und diesen Raum für Begeisterung zu öffnen und zu schaffen, das wird für uns alle eine große Herausforderung sein in den Unternehmen. Ich denke gerade auch bei der Lufthansa, die ja auch vor erheblichen Herausforderungen steht, ja, die neue Wege gehen muss, die kreativ sein muss. Je mehr Kooperation, je mehr gemeinsame Bereitschaft, auch nach neuen Perspektiven Ausschau zu halten, für die man sich gemeinsam begeistern kann, desto mehr Wind wird dort wehen und desto schneller wird man wieder abheben können.
Also auch mehr dem Raum geben, das, ne, so als konkrete Idee.
Ja.
Dem also, einfach Raum geben. Und zwar dem mehr der Begeisterung Raum geben, als gemeinsam immer einer Dystopie nachzuhängen, ne? Oder immer nur sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, also mehr hin. Ja. Zu schauen, wo man.
Also ich sage es jetzt mal ganz ehrlich und ganz provokant, wenn ich CEO bei Ihnen im Unternehmen wäre, dann würde ich sagen, wir haben jetzt im Augenblick so und so gerade nicht so viel Flüge, die wir machen können. Ja, nutzen wir doch einfach mal die Zeit und machen einmal in der Woche in jeder Abteilung, in jedem Team eine Stunde Spinnstube. Ja, wo sich unsere Beschäftigten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach mal Gedanken darüber machen können, was für eine Vision haben sie, wo sich ein Unternehmen wie die Lufthansa hin entwickeln kann. Ja? Ohne off the records, wird nicht protokolliert, aber die guten Ideen, die werden da auch zünden. Und dann werden wir alle erleben, dass die Menschen plötzlich sich begeistern, sie tauschen sich aus, sie stellen fest, Mensch, der sieht das ja genauso wie ich, die hat ja eine tolle Idee. Und dann spinnt man daran weiter. Und so kann man eben diese unvergleichliche Energie der Begeisterung generieren. Aber die kriegt man nicht, indem man halt sagt, so, und diese und jene KPIs müssen erreicht werden, die Kennzahlen müssen bis zum Quartalsende verwirklicht werden. Das ist auch alles gut und schön, brauchen wir auch in einem Unternehmen, ja, das nach den Spielregeln der heutigen Ökonomie funktioniert. Aber wir brauchen daneben diese Kulturräume, diese Freiräume des Gesprächs, der Konversation, weil da kann die Begeisterung entstehen, da kann diese unendlich kostbare Ressource geschürft werden. die wir quasi als den Treibstoff brauchen, um neuerlich abheben zu können.
Also ich bin jetzt gerade schon sehr begeistert, Dörte, und du?
Ich bin nicht nur begeistert, ich bin bezaubert.
Ich bin verzaubert und begeistert. Genau. Also fantastisch. Mit Blick auf die Uhr, leider, müssen wir ein bisschen jetzt tatsächlich schon zum Ende hin abmoderieren. Aber wir möchten auch Christoph Quaich nicht gehen lassen, bevor wir ihn mit unserer Rubrik konfrontiert haben, nämlich mit unseren drei Fragen an. Und zwar möchten wir Sie bitten, sich zu überlegen, wenn Sie einer bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, drei Fragen stellen dürften. Welche Persönlichkeit wäre das und wie würden Ihre drei Fragen lauten? Ja,
also ist es auch erlaubt, noch eine dritte Option zwischen tot und lebendig zu wählen, nämlich unsterblich?
Oh ja, of course.
Oh la la.
Also ich würde mich am liebsten, also das ist jetzt so meine persönliche Fantasie, hier als Gesprächspartner den alten, antiken griechischen Gott Apollon wählen.
Oh ja.
Der nicht nur für seine Weisheit, sondern auch für seine Heilkunst berühmt war. Und die erste Frage, die ich ihm vorlegen würde, wäre, hör mal, mein Guter, was können wir denn eigentlich machen, damit diese Gesellschaft wieder in Ordnung kommt? Apollon war in der antiken Welt zuständig für Harmonie. Ja, was können wir tun, jeder einzelne von uns, um wieder zu einem harmonischen, in sich stimmigen und lebendigen Gemeinwesen zu finden? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage geht in die ähnliche Richtung. Was können wir denn tun, dass wir wieder in ein Gleichgewicht mit der natürlichen Welt kommen? Ja, und irgendwie diese Herausforderung des Klimawandels dazu nutzen, tatsächlich im Einklang mit dem lebendigen Sein dieser Welt zu leben? Das wären schon mal zwei Fragen. Und die dritte Frage, muss ich kurz überlegen. Ja gut, der hatte auch das Orakel von Delphi. Dann würde ich ihn fragen, wann Fortuna Düsseldorf wieder in die erste Liga aufsteigt.
Ganz irdische Dinge, Herr Quaich, wie herrlich.
Ja, das war jetzt der Landeanflug. Jetzt sind wir wieder auf dem Boden.
Oh, wunderschön.
Aber aus meiner Begeisterung für den Fußball mache ich nur ungern ein Geheimnis.
Die teilen Sie mit ganz vielen, unter anderem auch mit uns.
Das ist gut, wobei man nur selten Düsseldorf-Fans trifft. Aber der Vorteil ist, Dieter Nuhr, der berühmte Comedian, hat mal gesagt, wenn man Fortuna Düsseldorf-Fan ist, dann braucht man keine Angst mehr vor dem Leben zu haben. Denn ja, man weiß, man kann noch so tief stürzen, irgendwann geht es auch wieder hoch.
Nur wir HSV-Fans haben es noch schwieriger vielleicht.
Ja, nicht ganz, weil ihr HSV-Fans seid wenigstens nicht bis in die vierte Liga durchgereicht worden, wie die Düsseldorfer, um sich dann mühsam wieder nach oben zu quälen. Aber ja gut, noch ist ja nicht aller Tage Abend für die diesjährige Saison.
Genau. Schauen wir mal. Sehr schön.
Das ist ja das Tolle an den Fans, die sind ja immer begeistert.
Genau.
Und das ist ja wahres Fantum. Da haben wir viel drüber gesprochen, als wir über Kundenbindung auch ja gesprochen haben. Wie können wir das machen, dass unsere Kunden Fans werden und eben auch in Zeiten und in Momenten, wo es nicht so gut läuft, immer noch sich für uns begeistern können.
Ja, ist interessant. Nicht Fans gibt es eigentlich, also so richtige Fans gibt es eigentlich immer nur von Sportlern oder von Musikern oder jedenfalls von Kulturschaffenden. Meistens von Leuten, die spielen. Mhm. Ja, und deswegen, wenn Sie als Unternehmen Fans gewinnen wollen, müssen sie möglichst spielerisch sein.
Wunderschön.
Das ist ein guter Gedanke. Vielen Dank.
Sehr schöner Gedanke. Und damit würde ich sagen, binden wir es auch ab. Dann möge genau das in uns jetzt weiter, in unserem Herzen weiter hallen sozusagen und uns zu großen Begeisterungsstürmen führen. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Christoph Quaich, für Ihre Zeit, für Ihre wunderbaren Gedanken. Das ist sicherlich eine Folge, die wir ganz oft noch anhören müssen und werden, um das alles gut zu verstoffwechseln, was Sie uns hiermit auf den Weg gegeben haben. Aber genauso soll es sein. Also.
Ich danke für das inspirierte Gespräch. Ich sage immer, der Antwortgeber ist immer genauso gut wie die Fragen, die ihm gestellt werden. Das ist das Kompliment, das ich Ihnen beiden gerne heute
Vielen
mitgeben
Dank.
Möchte. Danke. Und ja, ich freue mich, wenn es denn uns gelungen ist, auch die Hörerinnen und Hörer des heutigen Podcasts ein bisschen auf andere Gedanken und auf ermutigende Gedanken zu bringen. Denn die brauchen
genau,
wir
gerade. Genau, das ist das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste, genau. Vielen Dank.
Ja, Dörte, ich bin total platt. Wie geht's dir?
Eine Stunde durch den Sinn des Lebens war so für mich ein bisschen die Zusammenfassung. Und das ist toll. Ich habe eben schon gedacht, wow, da höre ich selbst auch jetzt mehrmals rein und die Gedanken kreisen. Das war sehr inspirierend.
Ja, und das Tolle ist an Christoph Quaich, er redet ja wirklich wie gedruckt. Also ich habe immer mal, wir haben uns ja parallel auf dem Handy gesehen, also zumindest Christoph Quaich und ich habe immer mal geschaut und habe gesagt, liest er das jetzt ab oder kann er das wirklich frei formulieren? Aber er kann. Und nicht nur, dass er eine Sprache hat, einen Wortschatz, den ich so an keinem anderen Menschen kenne, und somit natürlich auch Dinge zum Ausdruck bringen kann, die man es gar nicht für möglich halten kann. Aber er ist da drin total im Fluss und er bringt es auch in einer verständlichen Sprache daher, so dass wir, die wir vielleicht jetzt nicht so intellektuell gedanklich unterwegs sind wie er, es trotzdem wunderbar verstehen können.
Absolut. Und das ist das A und O. Ne? Er sagte ja auch zum Schluss, dass das Gespräch, das Zusammenkommen, das im Diskurs, in der Diskussion zu sein, dass das Kern der Menschheit auch ist und dass nur das uns weiterbringt. Und da hast du völlig recht. Das Zuhören ist bei ihm sehr leicht gewesen. Und das ist auch unglaublich, wirklich.
Also ich kann jetzt gar nicht auf einzelne inhaltliche Punkte kommen, weil es so viele waren und weil die auch dann immer gleich so tief gingen. Ich muss es mir jetzt noch ein paar Mal anhören und werde mir da sicherlich auch noch mal einige Sachen rausschreiben. Das sind auch ganz tolle Impulse ja dann immer wieder, um damit dann wiederum mit diesen einzelnen Punkten in das Gespräch mit anderen Menschen zu gehen. Das finde ich auch so toll. Und jetzt also nicht nur da natürlich auch ganz besonders für unsere Arbeit bei Lufthansa jetzt toller Impuls, sondern auch einfach nur für unser Menschsein, ne? Und im Zusammensein eben mit anderen.
Ja, wo du sagst Impuls, also ich mache mir ja mal ein paar kleine Notizen für mich selbst und habe eben schon gesagt, manchmal hängen sie dann tatsächlich auch am Kühlschrank, damit ich sie immer wieder sehe und darüber nachdenke. Und eins, was da hängen wird, ist Freiheit und Sicherheit ergänzen sich und sind ein Zusammenspiel und Teil der Interaktion anderer Menschen. Das muss die Basis dafür sein. Das ist der eine Gedanke. Und der zweite, ich fand das Wort rückgebunden ganz spannend. Ein bisschen so back to basics hätte ich jetzt mal genannt, ne? Also auch der Gedanke an Natur, der Gedanke an Kreisläufe, an Zusammensein. Das ist so der zweite Impuls, den ich gerne mit auf dieses Kühlschrankkärtchen draufschreibe und über den ich auch weiter nachdenken werde.
Ja, sehr guter Punkt. Und es ist auch was, was man jetzt mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich enthalte mich den allermeisten Corona-Diskussionen, weil ich immer sage, ich weiß einfach viel zu wenig, um da adäquat mitzudiskutieren. Und die Frage ist ja auch immer, wohin führt es einen? Und da bin ich sehr weiblich pragmatisch, weil ich immer denke, am Ende muss alles funktionieren. Und ich möchte eigentlich nur noch Diskurse führen, wo man am Ende optimalerweise von einer These, Antithese zu einer Synthese kommt. Und ich finde, jetzt habe ich heute viele Impulse bekommen, um da hoffentlich noch mal in sehr schöne, fruchtbare Diskurse einsteigen zu können.
Klasse.
Ach, Wahnsinn.
Genau.
Ja, ich bin auch ganz beseelt. Ich bin auch sehr begeistert. Das war ja auch eines seiner wichtigen Themen. Und so gehen wir jetzt in den Rest des Tages, oder, Dörte?
Absolut, Uta.
Wunderbar. Was hast du heute noch auf dem Zettel?
Ach, ich war gestern im Wald und habe im Regen tatsächlich einen schönen Spaziergang gemacht. Und da werde ich gleich die Fotos mal runterladen, teilen und mich daran nochmal nacherfreuen.
Sehr schön. Ja, der Gang in die Natur, den muss ich heute auch unbedingt noch tun. Das ist gestern definitiv zu kurz gekommen. Da habe ich die Regenpause nicht optimal abgewartet. Aber das steht auch heute noch auf dem Zettel. Und genau, ansonsten werde ich mich auch noch in ein paar Themen, die mich so umtreiben, rein vertiefen. Ich habe noch ein bisschen Schreibtischarbeit auch vor mir. Aber das wird alles noch schön. Ich trage die Begeisterung in alles mit rein, was jetzt noch kommt.
Toll.
Gut, meine Liebe. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und viel Spaß bei allem.
Ach, das wünsche ich dir auch von Herzen, Uta. Danke für die schöne Stunde.
Prima.
Bis dann. Tschüss.